Ja, wer kennt das nicht? Zwei Menschen gehen in dieselbe Situation hinein und erleben die Herausforderungen des Lebens so ähnlich. Und doch ist das Ergebnis so unterschiedlich. Beide sind Lebewesen gleicher Art. Beide erleben ähnliche oder gleiche Voraussetzungen für das Leben, aber das Ergebnis ist so unterschiedlich. Man erzieht Kinder auf die gleiche Weise und das eine Kind wird so und das andere wird so. Zwei Menschen gehen in eine Prüfung. Der eine fällt durch, während der andere besteht. Alle essen dasselbe Essen, dem einen schmeckt es und dem anderen nicht. Alle fahren die gleiche Strecke mit dem Fahrrad, der eine kommt an und der andere nicht. Wir leben ein Leben in ähnlichen Umständen. Essen und Trinken, Schlafen, Arbeit. Der eine bleibt gesund, während der andere dauerhaft von Krankheit geplagt ist. Ich bin mir sicher, wir kennen das. Und manchmal fragen wir uns, wir machen doch nichts anderes. Warum erlebt der andere das so gut, während ich geplagt bin von Enttäuschung, von Leid und von Problemen? Auf der anderen Seite, während eine andere Person so viel Hoffnung, Liebe und Freude erlebt. Und manchmal erleben wir beide dieser Dinge in unserem eigenen Leben. Und darum soll es heute auch in dieser Predigt gehen. Wir gehen weiter im Buch Ruth, innerhalb einer kleinen Geschichte, eine Geschichte von dieser einen Frau, die doch so eine wundervoll große Erlösung erlebt. Es geht heute wieder um diese zwei Menschen, zwei Frauen, die so ähnliche Dinge durchleben und durch ähnliches Leid gehen. Ähnliche Umstände haben, aber ihr Ergebnis ist so unterschiedlich. Ihr Leben verläuft so in unterschiedliche Richtungen. Zwei Menschen, die eine Sichtweise auf Gott haben, und doch landet die eine in Verbitterung und Depression, während die andere in Glaube und Hoffnung lebt. Und so lasst uns hier in diesem Teil einmal die Verse aus Ruth 2 lesen, den Predigttext von heute. Ruth 2, Abvers 1. Und Noomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus der Familie Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Noomi: Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren lesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam auf das Feld hinter den Schnittern her, las sie auf, und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm: Der Herr segne dich. Soweit der Bibeltext für heute, und wir möchten uns genau mit dem beschäftigen, was wir hier erkennen können durch den Verlauf von Ruth bis hierher, ein Leben zwischen Verbitterung und Glauben. Gegensätze, wie sie nicht größer sein könnten. Es geht weiter um diese Frauen, Noomi und Ruth, zwei Frauen, die ein schweres Leid durchgehen und uns als Vorbild dienen, damit wir in der Tiefe mehr und mehr verstehen, wer Gott ist und was es bedeutet, im Glaubensgehorsam ihm gegenüber zu leben. Wir wollen noch mal kurz festhalten, wo genau wir uns in dieser Geschichte befinden. An einem Punkt des Lebens ist Noomi mit ihrem Mann in ein anderes Land gegangen, nach Moab, weil es in Israel nichts mehr zu essen gab. Dort sah es wohl besser aus, und sie gingen hin. Und in dieser Zeit dort, als sie dort leben, stirbt ihr Mann, aber auch ihre beiden Söhne. Es bleiben nur noch zwei Schwiegertöchter übrig. Und nun sie hören, dass es in Israel wieder Brot gibt, das Gott segnet, und während die eine Schwiegertochter zurückbleibt auf das Drängen von Noomi, lässt Ruth sich nicht abwimmeln und kommt mit zurück nach Israel, etwa 10 Jahre später. Nun, wie geht das Leben weiter zwischen diesen Frauen oder mit diesen Frauen? Was wir heute sehen und studieren und erkennen wollen, ist einerseits das Wesen der Sünde, aber auch das Wesen des Glaubens. Das Wesen der Sünde als ersten Punkt. eine gute Einleitung für uns, im Leben von Naomi hineinzublicken und das Herz des Menschen zu sehen. So sehr zu sehen, was für uns eine große Gefahr, aber auch eine große Realität bietet. Denn Naomi ist kein Einzelfall in der Hinsicht, wie sie ihr Leben durchlebt hat, wie sie geprägt ist von Trauer und von Schmerz und von Leid. Aber das, was aus ihr geworden ist, das, was sie tut, das passierte nicht einfach so völlig überraschend, sondern bereits vorher in ihrem Leben waren Dinge sichtbar, die höchst beunruhigend für uns sein müssen, wenn wir über unser eigenes Leben in Jesus nachdenken. Denn wenn wir über Sünde und wachsende Sünde und entwickelnde Sünde nachdenken und darüber sprechen wollen, dann kommt Verbitterung nicht einfach so von heute auf morgen aus dem Nichts, sondern Verbitterung ist ein langer Weg von einem großen Übel, das sich in unserem Herzen abgespielt hat, bis wir dorthin kommen. Und Naomi bietet uns ein gutes Bild dafür, wie genau das zustande kommt. Und es fängt an mit einer oberflächlichen Beziehung zum Herrn. In der ersten Predigt über Ruth hat Samuel aufgezeigt, dass Naomi und ihr Mann Elimelech aus dem Land fliehen, weil Hungersnot herrscht und sie Gott nicht vertrauen können und lieber nach Moab gehen, um dort weiterzuleben. Wir können also sehen, dass sie einerseits zum Volk Gottes gehören, sie gehören zu dem Volk Israel, aber ihre Beziehung zum Herrn ist nicht davon geprägt von Vertrauen und Glauben, sondern vielmehr von seinem Segen. Sie wollen seinen Segen haben und wenn der Segen weg ist, dann sind wir es auch. Sie wollen also als Schafe des guten Hirten nicht einfach durch das Tal des Todesschattens gehen, sondern sie wollen nur auf den grünen Weiden auf den grünen Auen weiden. Bevor sie in das Tal der Dunkelheit hineingehen, bleiben sie stehen und sagen, nicht mit mir. Hier muss der gute Hirte alleine durch. Ich bleibe hier. Ich laufe lieber in die andere Richtung, bis ich mich in irgendeinem Gestrüpp verheddere. So eine Beziehung zum Herrn ist nur oberflächlich. Sie ist auf den Segen, auf das Gute, das Gott geben kann, ausgerichtet. Aber sobald Gott etwas tut, was mir nicht gefällt, suche ich mir meine eigenen grünen Wiesen. In so einer oberflächlichen Beziehung kann der Mensch nicht dauerhaft auf Gott vertrauen, ihm glauben und auf ihn hoffen. Denn in diesem Moment alles auf eine Karte zu setzen, ist schwierig. Und man geht lieber einen eigenen Weg. Die Beziehung zum Herrn ist dann nur oberflächlich. Auch heute ist diese Beziehung zu Jesus in vielen christlichen Kreisen und im Kontext der Gemeinde oft wiederzufinden. Gute Gemeinschaft, Beziehungen, wo ich viel rausziehen kann und Gruppen, die können ganz schön anziehend sein, wenn ich dadurch Freude erlebe. Wenn es Menschen gibt, die mich lieben, wenn es Menschen gibt, die mir Gutes tun, wenn alles gut ist, wenn ich Freude erlebe in der Gemeinde und wenn es mir dort wirklich gut geht, dann bin ich gerne hier. Aber wehe, mir raubt jemand die Freude. Wehe, ich erlebe auf einmal nicht mehr den Segen. Dann wird es schwierig. Dann suche ich mir meine eigene Wiese. Vielleicht wird dann im tieferen Sinn einmal in der Woche die Bibel gelesen oder sie mitgenommen in den Gottesdienst und manchmal wird auch ein Stoßgebet gesprochen, wenn es wirklich ernst wird. Aber in einer wirklich oberflächlichen Beziehung zu Gott leben wir sehr gefährlich. Es ist eine gefährliche Beziehung. Es ist nämlich ein selbstbetrügerisches Leben. Man baut sich es auf, bis der Segen in unseren Augen verloren geht. Und dann bricht diese oberflächliche Beziehung zu meinem Hirten in viele Teile. Wenn du keinen Tiefgang in der Beziehung zu Gott erlebst, wenn du nicht angewiesen bist auf die geistliche Nahrung, die nur er dir geben kann, wenn deine Beziehung zum Herrn nur oberflächlich ist und kein Vertrauen und keinen tiefen Glauben an ihn hat, wirst du nicht lange auf diesem Weg bleiben. Wirst du nicht lange in diesem Tal des Todesschattens unterwegs sein können, weil es großen Schaden für dich bedeutet. Und das sehen wir bei Naomi, sie läuft weg. Sie läuft weg vor ihrem Hirten. Und diese Konsequenz ihres Weglaufens hat weitreichende Folgen für ihr Leben, was uns zum zweiten Aspekt führt, den wir bei ihr beobachten können. Sie macht Kompromisse. Naomi und Elimelech. Sie laufen weg, weg von Gott, weg aus dem Land, weg von dem Volk Gottes. Sie gehen eigene Wege, weil sie meinen, es besser zu wissen als Gott und entscheiden sich zu fliehen, anstatt auf Gottes Stimme zu hören. Vielleicht haben sie andere Stimmen im Kopf. Hat Gott wirklich gesagt, dass ich bei euch sein werde? Hat Gott wirklich gesagt, dass ich euch versorgen werde? Ist Gott wirklich auf eurer Seite? Lauf doch lieber weg und mach dein eigenes Ding. Du weißt doch, was gut für dich ist. Du weißt doch, was du brauchst. Denk an deine Familie. Wer wird sie versorgen, wenn die Hungersnot weitergeht? Sie fliehen und sie nehmen in Kauf, schwerwiegende Kompromisse zu machen. Lassen selbstverständlich zu, wie kann es sein, dass ihre Söhne moabitische Frauen nehmen? Eine ganz klare Sache, die Gott verboten hat im Gesetz, aber es musste so kommen. Denn diese oberflächlichen Gläubigen waren bereit, Kompromisse zu machen. Sie wollten bei Gott bleiben, solange es dort gut geht. Aber in Zeiten der Not waren sie nicht mehr bereit, bei ihm zu bleiben. Und sie gehen Kompromisse ein. Das mag uns auch sehr gut an Jesus erinnern, nicht wahr? Solange Menschen bei ihm Essen bekommen haben, solange Menschen bei ihm Zeugen von großen Wundertaten wurden, war es toll und sie waren bis dahin wahre Nachfolger. Aber sobald eine schwer verdauliche Botschaft kam, sobald es ans Eingemachte ging, wenn es um bedingungslose Nachfolge geht, Unterwerfung unter den Sohn Gottes, wurde die Nachfolge, die so echt schien, in Frage gestellt, weil sie nur oberflächlich war, weil sie Kompromisse machen wollten. Sie gingen woanders hin, sie trennen sich wieder von Jesus, weil sie zwar seine Wunder und seine Taten lieben, aber nicht seine Worte und diesen Worten nicht glauben können. Eine oberflächliche Beziehung zum Herrn führt zu Kompromissen im Glauben. Was wir dann tun, das ist, wir geben der Sünde Spielraum in unserem Leben. Wir verpachten ein Stück Land unseres Herzens, damit die Sünde dort etwas anpflanzen kann und sich einen kleinen Schrebergarten aufbaut. Und dann macht sie dort Urlaub, regelmäßig. Und sie baut sich eine kleine Photovoltaik-Inselanlage, damit sie dort gut versorgt ist und hat fließendes Wasser und entwickelt sich immer mehr. Und irgendwann fängt sie an, Gäste einzuladen und leckeres Essen herzuzaubern. Und ehe du sich versiehst, hat die Sünde einen Wolkenkratzer in ihrem Schrebergarten aufgebaut, der dich beherrscht. Das ist das, was wir tun, wenn wir Kompromisse in unserem Leben eingehen, weil wir eine oberflächliche Beziehung zum Herrn haben, die nicht von tiefem Glauben geprägt ist. Und das ist in Noomis Leben passiert. Sie hat keine Ruhe mehr, keinen Frieden mehr, weil sie von Gott geflohen ist, weil sie weggelaufen ist, statt bei ihrem Hirten zu bleiben. Und diese Kompromisse führen zu einer großen Unzufriedenheit. In ihrem Leben entsteht eine Unzufriedenheit und sie kann diese Lage nicht akzeptieren. In diesem ganzen Kapitel, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in ganz Kapitel 1 lesen wir kein Sündenbekenntnis. Wir lesen kein Gebet von ihr. Wir lesen nicht, dass sie ihre Entscheidungen bereut. Wir lesen nicht, dass sie Gott um Vergebung bittet, dass sie ein Eingeständnis hat, dass sie auf dem falschen Weg war. Nein, sie bleibt auf ihrem Weg. Sie bleibt auf dem Weg ohne Gott. Aber sie hört, Gott segnet wieder. Also gehe ich zurück. Aber sie geht zurück mit Unzufriedenheit. Nicht um in Gott Freude zu suchen, sondern um ein Stück weit Segen zu erleben. Unzufriedenheit bekommt immer mehr Raum in ihrem Herzen und sie will und kann es nicht aus der Hand Gottes nehmen, sondern sie gibt ihm die Schuld dafür. Wir haben es gehört in der Predigt von Max. Der Herr hat mich bitter gemacht. Der Allmächtige, er hat mich so gemacht. Sie geht den Weg von Adam und Eva, mit dem Zeigefinger auf Gott zu zeigen und zu sagen, Gott, du bist schuld. Du bist schuld an all dem. Und diese Unzufriedenheit, wie kann es anders sein? Die Sünde arbeitet und geht weiter hinein in die Rebellion. Unzufriedenheit in unserem Herzen bewirkt wahre Rebellion, weil wir nicht akzeptieren können, dass wir selbst schuld an diesem Elend sind, das wir durchleben. Noomi will das nicht akzeptieren. Sie will nicht schuld sein, sondern sie zeigt auf Gott wegen dem Elend, das sie selbst getroffen hat. Will nicht wahrhaben, dass sie sich selbst von Gott losgesagt hat, dass sie Kompromisse gemacht hat, dass sie eigene Wege gegangen ist und will diese Konsequenzen auch gar nicht übernehmen für ihr eigenes Handeln, weil sie ja sonst umkehren müsste, weil sie sich vor Gott niederwerfen müsste und bekennen müsste, dass sie falsch gelegen hat. Sie kann also auch keinen Trost und keine Hoffnung in Gott finden, weil sie der Rebellion in ihrem Leben Raum gegeben hat. Erstmal ist Gott für alles verantwortlich, was Schlimmes in meinem Leben passiert. Und ich versuche ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ah, das ist so typisch Mensch. Wir machen das auch so gerne, nicht wahr? Wir meinen zu wissen, was richtig ist im Leben. Und wenn es dann anders läuft und die Dinge nicht so sind, wie wir es uns wünschen, Dinge, die nur schwer zu akzeptieren sind, dann suchen wir einen Schuldigen. Und alle dürfen schuld sein, außer wir selbst, weil Schuldsein sich so schlimm anfühlt. Und irgendwas müssen wir mit der Schuld machen. Und wenn wir uns dann schlecht fühlen wegen unserem Leben und wegen dem, wie es läuft, dann müssen wir schnell diese Schuld von uns weisen. Also schieben wir sie von uns weg und fangen erstmal an zu bocken. Wenn mir jemand das Spielzeug weggenommen hat, mit dem ich am liebsten spiele, dann spiele ich eben gar nicht mehr mit. Hast du gehört, Gott? Du hast mir was weggenommen und jetzt kannst du vergessen, dass ich dir vertraue. Du kannst selber spielen. Ich komme zum Essen und sonst nichts mehr. Das ist das, was wir tun, wenn wir anfangen zu rebellieren. Gott nimmt uns etwas weg, wo wir dachten, wir hätten ein Anrecht darauf. Es würde uns gehören, es wäre bei uns sicher. Der nimmt uns manchmal Dinge weg, damit wir sehen, dass er die einzige Antwort für unser Leiden ist, unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, aber wir wollen es nicht. Wir sind beleidigt und wir rebellieren gegen unseren Herrn. Was dann folgt, und das ist das, wo wir uns jetzt befinden, Verbitterung. Es ist tragisch, denn diese Unzufriedenheit und Rebellion, sie verfestigt sich immer mehr in Verbitterung und sie nennt ihren Namen sogar um und sagt es den Menschen, als sie zurückkommt, nennt mich Mara, was wörtlich bitter bedeutet. Und das können wir am besten erklären mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Das Volk Gottes geht durch das Schilfmeer hindurch. Und sie singen Gott ein anbetendes Lied, ein Lobpreis in 2. Mose 15. Und dann kommen sie an eine Wasserquelle. Und diese Wasserquelle wird so beschrieben in 2. Mose 15, Vers 23. Sie kamen aber nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara. Was hier so sichtbar wird, das Volk kommt an dieses Wasser und sie haben Durst, können wir uns vorstellen. Aber sie können es nicht trinken. Es ist ungenießbar, es ist bitter. Also mit anderen Worten, Mara ist bitter und deshalb ist Mara ungenießbar. Du kannst keine Gemeinschaft mit Menschen haben, die bitter sind. Denn alles in ihrem Leben ist auf einmal schlecht. Es gibt nichts Gutes mehr. Man kann nichts mehr Gutes im Leben dieser Menschen sehen. Die Bitterkeit, sie wächst zunächst wie ein kleiner Halm aus dem Herzen heraus. Was am Ende rauskommt, ist eine riesige Eiche. Wenn sie einmal einen festen Stamm hat, kannst du nichts dagegen tun. Alles wird davon beherrscht. Die Wurzeln erstrecken sich in alle Kammern des Herzens und alles wird bitter, alles wird schlecht. Diese Bitterkeit durchzieht sich durch alle Beziehungen. Und dann muss, liebe Geschwister, muss eine Sache passieren, was wir hier von Naomi lesen, und zwar Depression. Denn Verbitterung führt irgendwann in eine ganz große Niedergeschlagenheit. Naomi erlebt diese Niedergeschlagenheit. Sie ist letztlich so groß, dass sie sich nicht überwinden kann, aktiv zu werden. Wir lesen hier in unserem Text, dass Ruth aufs Feld gehen will, um Ehren aufzulesen. Sie will dafür sorgen, dass es etwas zu essen gibt. Aber Naomi tut nichts. Sie wünscht ihr noch den Segen und sagt, ja, geh. Sie kann sich selbst aber nicht überwinden, aktiv zu werden. Sie kann sich selbst nicht überwinden, Gott gehorsam zu sein und zu leben. Denn das ist das, was sie jetzt tun sollte. Und vielleicht würde der ein oder andere von uns sie jetzt besuchen und sagen, komm schon, Naomi, andere haben auch dunkle Zeiten erlebt. Ruth hat doch auch ihren Mann verloren und sie geht aufs Feld. Steh auf und tu etwas. Du musst wieder neu ins Leben finden. Du musst weitermachen, der Schmerz wird schon irgendwie vergehen. Aber nein, so läuft das nicht. Denn die Sünde, die Unzufriedenheit, die Bitterkeit, sie sitzt so tief in ihr drin, dass ihre Niedergeschlagenheit sie unfähig macht, aktiv zu sein. Das ist der Weg der Sünde. Es gibt natürlich auch andere Formen von Depressionen, die medizinisch ausgelöst sind. Aber bei Ruth sehen wir ganz klar, bei Naomi sehen wir ganz klar, es ist der Verlauf von Sünde in ihrem Leben, was nur anfängt mit einer Oberflächlichkeit, weitergeht hinein in Kompromisse, in Unzufriedenheit, in Rebellion, in Bitterkeit und letztendlich in einer tiefen Depression. Kennst du so ein Leben? Kennst du diesen Verlauf von Sünde? Vielleicht erlebst du nicht den Verlust von Schmerz und von Schwierigkeiten, die Naomi erlebte, aber so wirkt Sünde in unserem Leben. Durch Oberflächlichkeit, durch Kompromisse, durch unzufriedene Herzen Gott gegenüber, durch Rebellion, durch Bitterkeit im Herzen und letztendlich die Niedergeschlagenheit. Vielleicht sind wir immer wieder an einem anderen Punkt und merken es gar nicht. Vielleicht sind wir irgendwo an dem Punkt der Kompromissbereitschaft. Vielleicht sind wir irgendwo an dem Punkt der Unzufriedenheit. Wir sind dann so schnell unzufrieden, wenn Gott andere Wege führt, wie wir es wollen. Dann werden wir rebellisch. Dann bocken wir vor Gott und spielen nicht mehr mit. Und irgendwann liegen wir dann weinend im Bett, weil alles ungerecht und böse ist. Aber das ist das, wie unser Herz funktioniert. Und deshalb frage ich dich, kennst du Unzufriedenheit in deinem Herzen? Kennst du Rebellion? Kennst du bittere Gedanken? Das ist ein Weg, der in die Sackgasse führt. Das ist ein Weg, wo wir nicht irgendwo wieder abbiegen können und es geht wieder in die andere Richtung, sondern das ist ein Weg, aus dem wir nur herauskommen, wenn wir umkehren. Wenn du Bitterkeit im Leben hast, gibt es nur einen Weg. Es ist die Umkehr, sich Gott neu zuzuwenden, denn alleine schaffen wir es nicht, aus diesem Weg herauszukommen. Wenn wir der Sünde Raum geben, wenn wir Kompromisse im Leben machen, wenn der Glaube und ein tiefes Vertrauen im Herrn gegenüber uns nicht beherrscht, ist genau das der Ort, wo wir eines Tages rauskommen. Doch wir sehen auch gleichzeitig das Wesen des Glaubens. Ein Gegenbild für Naomi, und das ist Ruth selbst. Der Text erzählt uns hier, dass Ruth auf ihre Schwiegermutter zugeht und sie bittet, aufs Feld zu gehen, um Ehren aufzulesen von denjenigen, von denen sie Gnade empfangen will oder kann. Sie bekommt diese Zustimmung und sie geht anschließend los, aber Naomi selbst, sie geht nicht mit. Das ist ein typisches Zeichen für Depression. Wenn andere etwas tun und gut Dinge tun, dann ist das gut. Tu es, ich freue mich für dich, aber ich bleibe in meinem Bett. Nun, was wir zuerst bei Ruth sehen müssen und sehen dürfen, sie kommt aus der Fremde, aber geht in die Nähe. Ruth ist keine Israelitin, sondern sie ist eine Moabiterin. Sie geht nicht zurück, sondern sie kommt erstmals zu diesem Volk Gottes. Sie kommt aus dem Volk Moab. Sie wird von ihrer Schwiegermutter mitgebracht und jetzt wird sie selbst hier aktiv. Und wir müssen uns das einmal vorstellen. Gerade Ruth müsste doch diejenige sein, die so zurückhaltend und ängstlich ist, oder? Sie müsste doch die sein, die sich an ihre Schwiegermutter hängt, weil sie sich dort auskennt, weil sie weiß, wie dort der Hase läuft und weil sie ihr einfach helfen kann. Aber sie liegt ja nur im Bett, also fängt sie an, selbst aktiv zu sein. Sie wird sicherlich wissen, dass die meisten Menschen nicht unbedingt gut von ihr denken würden, weil sie eine der ausländischen Witwen ist von den Söhnen Elimelechs, nicht aus dem Volk Israel. Aber sie geht einen Weg, in dem sie ihre ganze Hoffnung auf Gott setzt. Und daraus können wir eine Sache sehen, sie bekommt eine neue Identität. Sie ist keine Frau Moabs mehr. Sie sieht sich nicht mehr verbunden mit dem Land, in dem sie lebte, sondern sie sagt, ich gehe zu deinem Volk. Da, wo du hingehst, da gehe ich hin. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie hat eine neue Identität mehr. Sie hängt nicht mehr in den Stricken Moabs fest, sondern sie schaut jetzt auf den Gott Israels. Sie sucht Gnade, wo er sie hinführen würde. Sie ist nun eine Tochter des wahren Gottes. Sie hat neue Identität im geistlichen Israel und sie setzt sein ganzes Vertrauen auf ihn. Und das ist das Gegenteil von Kompromissbereitschaft. Es ist Nachfolge. Was sie hier tut, ist, ihr Leben hinter sich zu lassen. Alles, was sie erlebt hat, alles, was sie ausgemacht hat. Sie lässt all das in Moab zurück, um zum Herrn zu wandern, um ihm nachzugehen, um dort zu sein, wo er sich verherrlichen will, mitten in seinem Volk. Sie lässt ihr altes Leben zurück in Moab und geht aus der Fremde in die Nähe Gottes. Und dann sehen wir hier in dieser Aussage, ich möchte nochmal Bezug darauf nehmen, weil es wichtig ist, dass Ruth wahren Glauben hat. Im ersten Kapitel macht sie es deutlich, in Versen 16 und 17, da ist ihre Antwort an Naomi: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir den Weg umzukehren, denn wohin du gehst, will ich gehen, wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort, wo ich soll ich begraben werden. So soll der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Sie lässt sich nicht abwimmeln, sondern macht ihrer Schwiegermutter klar: Ich habe mich entschieden. Ich gehe mit dir in dieses Land, wo die Menschen sind, zu dir dorthin, wo die Menschen auf Gott schauen und ihn lieben. Ich gehe mit dir, denn ich gehöre jetzt dazu. Ich bin Teil dieser Familie, den Gott, an den du glaubst, an den glaube ich auch. Nur der Tod kann verhindern, dass ich nicht mit dir gehe. Es muss nicht einfach für sie sein, alles hinter sich zu lassen. Ihre Familie, ihre Heimat, all ihre Erinnerungen, alles, was man erlebt, einfach so hinter sich zu lassen und im Vertrauen auf Gott in ein anderes Land zu gehen, um dort ganz aus seiner Hand zu leben. Keine eigenen Verwandten mehr, die einem helfen können. Keine eigenen Freunde mehr, die einen früher getröstet haben und die für einen da waren, auch in Zeiten des Leids. Man lässt all das zurück und geht in diesen Weg. Aber wir sehen hier so sehr ihren Glauben, den sie äußert, denn sie nennt Gott ihren Gott. Gott ist mein Gott. Naomi sagt ähnliche Dinge, aber sie nennt ihn den Allmächtigen und baut hier eine Distanz auf. Aber Ruth nennt ihn völlig vertraut. Dein Gott ist mein Gott. Hebräer 11, Vers 1 definiert den Glauben so: Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wir finden hier in diesem Vers also zwei Aspekte. Zum einen ist der Glaube eine feste Zuversicht der Hoffnung, also ein aktives Hoffen auf Dinge, die man bereits gesehen hat. Und eine Überzeugung von Dingen, die man zwar nicht sehen kann, aber die da sind. Nun können Menschen davon reden, dass sie glauben. Menschen können sagen: Ich glaube an Gott, er ist meine Hoffnung, er ist meine Rettung. Aber wisst ihr, Gott ist nicht theoretisch, sondern er wirkt im Leben der Menschen. Wenn ein Mensch beginnt zu reden und zu handeln, dann sehen wir, worin der Glaube besteht. Und genau das tut Ruth. Sie sagt nicht nur: Gott ist mein Gott, sondern sie zeigt das jetzt. Sie zeigt das jetzt durch ihr Leben. Also wie genau sieht dieser Glaube aus? Sie fängt an, nach dem Wort Gottes zu handeln. Ruth will nach dem Wort Gottes leben und es ist ihr wichtig und sie will dem Wort Gottes gehorsam sein. Und das zeigt sich in dieser Form am klarsten, denn wenn uns wichtig ist, was Gott sagt, dann ist es ein klares Zeichen auch für ein gläubiges Herz. Ruth, sie ergreift die Initiative, will aufs Feld gehen, um Ehren aufzulesen und das tut sie nicht einfach so in einer Zeit, in der sie halt eben nachgedacht hatte, sondern sie tut es in einer Zeit, in der sie gerade im passenden Moment in dieses Land kommt, pünktlich zur Gerstenernte. Und es gibt hier zwei Stellen, die ich kurz vorlesen möchte, um aufzuzeigen, dass Ruth nicht einfach nachgedacht hat, um etwas zu tun, sondern sie handelt hier auf Grundlage von Gottes Wort. In 3. Mose 23, Vers 22 gibt Gott einen klaren Auftrag oder klare Worte über die Ernte. Und wenn ihr in die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Eine weitere Stelle aus 5. Mose 24, Vers 19. Wenn du deine Ernte auf dem Feld erntest und deine Gabe auf dem Feld vergisst, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segne in all deinem Werk deiner Hände. Kannte Ruth diese Verse? Vermutlich schon. Sie geht diesen Weg und ist im Wort Gottes gehorsam. Sie ist überzeugt davon, dass Gottes Wort wahr ist. Und wenn sie dem gehorsam ist, sie seine Gnade erleben wird. Sie sagt nicht, mal schauen, was ich so auftreiben kann, mal schauen, was ich heute schaffen werde, sondern mal schauen, wo ich Gnade finde. Sie setzt ihre Hoffnung auf Gott und setzt sich nicht aufs Sofa. Sie entschließt sich mit ihrem Handeln zu zeigen, dass es ihr ernst ist, dass sie wirklich auf Gott blickt, wirklichen Glauben hat und die Gnade Gottes empfangen möchte. Nicht nur Naomi hat eine dunkle Zeit hinter sich, sondern Ruth ebenfalls. Auch sie hat ihren Mann verloren. Auch sie ging durch Trauer und durch Schmerz, aber sie will aus der Trauer heraus, aus dem Schmerz heraus Gott vertrauen und klagt ihn nicht an, sondern sie sucht seine Gnade und er will sie ihr geben. Sie ist diesem Wort Gottes gehorsam und geht in diese Hoffnung und in diesem Verlangen, die Gnade Gottes zu erleben auf dieses Feld. Diese Grundwahrheit, die müssen wir immer wieder neu sehen und verstehen. Wahrer Glaube wird im Gehorsam Gott gegenüber sichtbar. Wenn wir auf seine Worte hören und wenn wir seine Worte tun, dann erleben wir eine große Festigkeit in unserem eigenen Leben. Das erinnert uns auch an einige Worte von Jesus aus Lukas 6, Vers 46. Hier stellt er am Ende seiner Predigt die Frage: Warum nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er ist einem Menschen gleich, der sein Haus baute, der grub und in die Tiefe ging und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Wer aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundlage. Dass der Strom schlug und sogleich fiel es zusammen und der Sturz jenes Hauses war groß. Lukas 6, Abvers 46. Jesus stellt diese Frage des Glaubens Gehorsams. Der sagt, ihr nennt mich zwar Herr, ihr nennt mich euren Gott sozusagen, aber warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Warum ist es euch nicht wichtig genug? Wo ist euer Glaube, fragt Jesus. Diejenigen, die das tun, was er sagt, die haben einen festen Grund, die haben ein Fundament, weil der Glaube aus diesem Herzen herauskommt und fest auf ihn ausgerichtet ist. Wie oft wollen wir ganz schnell ein großes Haus haben, aber sind nicht bereit, diesen Grund zu legen. Vor 2 Jahren im Urlaub, da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die größte Sandburg am ganzen Strand zu haben. Also habe ich jeden Tag einen Durchgang gemacht und habe geschaut, wo jemand eine größere Pyramide oder Palast gebaut hat als ich. Und es war meine Tagesaufgabe, etwas Größeres, Prächtigeres zu bauen. Und so konnte man unsere Spur sehen, wie wir Tag für Tag ein Stück weitergegangen sind, weil die Bauwerke uns nachgegangen sind und die Menschen schon das wussten. Aber irgendwann kam der Tag und die Flut kam und alles war weg. Und der Sturz dieser jener Häuser war groß für mich. Aber genau das ist es, was wir oft tun. Wir freuen uns an gewissen Dingen. Und wir nennen Jesus unseren Herrn, aber wenn es wirklich schwierig wird, wenn es wirklich dunkel wird in unserem Leben, ist er es dann auch? Oder fallen die Dinge dann zusammen, die wir uns aufgebaut haben? Diejenigen, die kein Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber aufzeigen, die ihre Hoffnung nicht alleine auf ihn setzen, ihnen fehlt diese Grundlage, weil es nicht im Herzen fest verankert ist und es fällt zusammen. Ruth hat das verstanden. Sie hat es verstanden und sie schaut nicht mehr zurück, sondern sie hält sich an Gottes Wort und geht auf dieses Feld, um gehorsam zu sein, um Gnade zu suchen. Was erlebt sie dort? Seine Gnade und seine Fürsorge. Während sie sich an Gottes Wort festhält, nach seiner Gnade ausstreckt und sie diese Gnade auch erlebt, macht sie sich auf diesen Weg zu der Ernte und sie liest Ehren auf, die liegen bleiben. Und wir lesen hier, sie geht den Schnittern hinterher und das, was sie übrig lassen, das nimmt sie und liest es auf. Und sie kommt an ein gewisses Feld, das Boas gehört, der nun zum ersten Mal hier in der Erscheinung tritt. In 2 Vers 1 wird erwähnt, dass er ein Verwandter von Naomi ist, aus der Familie von Elimelech, ein Mann, dem es wichtig ist, dass Menschen Gott kennen und seinen Segen erleben. Das sehen wir hier, wie er Menschen begrüßt. Er kommt her in Vers 4 und wünscht ihnen, der Herr sei mit euch. Gott segne euch. Es ist ihm wichtig, dass Menschen Gott erleben. Was sehr interessant ist, ist, dass es hier heißt, dass Ruth zufällig an dieses Feld kam. Und ich bin mir sicher, das ist auch sehr zufällig für sie gewesen. Sie kam zufällig an ein Feld, an dem sie Gnade fand. Ein Feld, an dem sie Gnade bekommen hat von Gott. Und auch wenn es für sie zufällig gewesen sein mag, für Gott ist nichts zufällig. Für Gott ist es nicht zufällig, denn Gott überlässt nichts dem Zufall. Er überlässt der Gnade nicht einen Zufall, sondern gibt sie uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Ruth wird hier nicht belohnt. Sie bekommt nicht einen Teil, weil sie sich erworben hat oder weil sie so gut war, sondern sie bekommt Gnade. Es ist nicht so, dass wir unsere ganze Hoffnung auf Gott setzen, unser Vertrauen und er uns dann die kalte Schulter zeigt und sagt, hättest vielleicht früher dran denken sollen. Jetzt kommst du angekrochen. Aber jetzt lasse ich dich noch ein bisschen leiden. Wir haben so eine falsche Vorstellung von Gott immer wieder. Denn wir können uns seine Gnade und Fürsorge nicht verdienen. Gott muss nicht erst sehen, dass es uns ganz, ganz, ganz ernst ist. Es wird nie genug sein. Er ist nicht enttäuscht oder traurig von uns, wenn wir seine Kinder sind. Manchmal haben wir den Eindruck, wenn ich dann regelmäßig in der Bibel lese und viel bete, dann wird es Gott freuen. Dann wird er nicht mehr so enttäuscht sein. Aber wenn ich immer wieder neu wegen der gleichen Sünde komme, dann ist er schon traurig. Dann ist er schon enttäuscht. Aber so ist es nicht. Gott ist nicht enttäuscht oder traurig von uns, wenn wir seine Kinder sind, sondern er überschüttet uns mit Dingen, die wir niemals verdient haben und nicht verdienen können. Er gibt uns diese Dinge, weil er uns liebt. Und Ruth, sie geht diesen Weg aus Glauben und Gott segnet sie und er gibt ihr Gnade. Du kannst nichts tun, um diese Gnade zu verdienen, diese Liebe zu erarbeiten. Sünde, auch eigene Sünde, ändert nichts an der Liebe Gottes für uns. Gott wendet sich nicht einfach so von uns ab, nur weil du gerade die Bibel nicht liest oder nicht genug betest. Du kannst dir keine Liebe Gottes verdienen. Er will uns seine Gnade geben, will uns überhäufen damit. Ist es wirklich ein Zufall, dass Ruth ihr Vertrauen auf Gott gesetzt hat und dann rein zufällig an dieses Feld kommt, wo sie so Ehren auflesen kann, auf diese Weise von Gott versorgt wird und an einen gottesfürchtigen Mann kommt, der nichts anderes im Sinn hat, als dass Menschen von Gott gesegnet sind? Es kommt noch weiter. Sie kommt an dieses eine Feld, das dem Mann gehört, der noch viel hilfreicher und segensreicher sein wird, sie dauerhaft zu versorgen und aus dem Zustand zu erlösen, in dem sie selbst sich befindet. Geschwister, hier sehen wir das Wesen des Glaubens. Ruth war überzeugt davon, dass Gott sie versorgen würde. Sie war bereit dazu, alles auf eine Karte zu setzen und seinem Wort zu gehorchen und sich dieser Gnade auszustrecken und sie zu suchen. Und Gott gab ihr diese Gnade und er wollte noch viel mehr tun als das. Sie sollte überschüttet werden damit. Zu Recht fragen wir uns, wo wir stehen. Zu Recht fragen wir uns, worauf unser Glaube gegründet ist. Wie gehen wir mit unseren Herausforderungen um? Wo machen wir in unserem Glaubensleben Kompromisse? Wollen Dinge nicht abgeben? Wo lassen wir zu, dass Unzufriedenheit wächst, Bitterkeit im Herzen Raum hat? Und wie kommen wir aus einem Tal des Leidens im Glauben und im Vertrauen hin zu der Gnade Gottes, die er uns doch geben will? Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, heute ist Abendmahl. Wir denken an das Leiden und Sterben unseres Herrn und Erlösers, der sich für uns hingegeben hat, der auf diese Welt kam, um für Sünder zu sterben. Möge Gott es dir öffnen, dir und mir dafür die Augen öffnen, wo wir in unserem eigenen Herzen unzufrieden sind, wo Bitterkeit wächst, wo wir bereit sind, Kompromisse zu machen. Und möge Gott uns zufällig auf die Felder seiner Gnade führen, wo wir die Ehren seiner Gnade, seiner Fürsorge in Anspruch nehmen dürfen, um neu erfüllt zu werden. Neu erfüllt zu werden von ihm, von dem, was er uns geben will. Ruth hat nichts dafür getan. Sie hat ihr Glauben und ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt und ist dem Wort Gottes gehorsam gewesen. Aber was sie findet, ist nicht Verdienst und ist nicht das Ergebnis harter Arbeit in erster Linie, sondern vielmehr die überreiche Gnade Gottes. Gott ist nicht enttäuscht, er ist nicht traurig, weil er bereits für uns bezahlt hat, weil er bereits für uns gelitten hat. Was Gott für seine Kinder übrig hat, das ist Gnade und Liebe. Es braucht Glauben, es braucht ein Vertrauen auf ihn, ein wahres Festhalten und Suchen nach dieser Gnade. War Ruth besser? Hat Ruth es verdient und Naomi hat es nicht verdient? Nein. Aber sie hat ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Sie hat keine Kompromisse gemacht. Und so möchte ich uns mit einigen Worten aus der Predigt entlassen, die uns auch gleichzeitig ausrichten, uns dazu führen, darüber nachzudenken, was Gottes Gnade in unserem Leben bedeutet. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Klagelieder 3, ab Vers 18, wo es um Bitterkeit, aber auch um Gnade geht. Und ich sprach: Dahin ist meine Lebenskraft und meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, der Wehmut und der Bitterkeit. Beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Dies will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf will ich hoffen. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gütig ist der Herr gegen alle, die auf ihn harren. Gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man warte still auf die Rettung des Herrn. Amen. Lasst uns noch aufstehen und ich möchte beten. Herr, wir schauen auf zu dir und wir danken dir für deine Gnade, die du gibst, Herr. Wir danken dir, dass wir es nicht verdienen können, nicht erarbeiten können, sondern dass du uns den Blick zu dir schenkst und wir voller Glauben auf dich blicken können. Herr, schenk uns diesen Glauben, führ uns in dieses Vertrauen hinein, dass wir der Sünde keinen Raum in uns geben, keine Kompromisse machen, der Unzufriedenheit nicht die Möglichkeit geben zu wachsen, sondern auf dich blicken und führe du uns dort heraus, wo wir bitter sind, dort heraus, wo wir unzufrieden sind, damit wir mit unserem ganzen Herzen neu Freude und Friede und Erfüllung in dir haben, Herr. Führ uns auch heute durch dieses Abendmahl dahin, unsere Herzen wieder ganz neu auf diese Gnade auszurichten. So wie Ruth auf diese Felder ging, lass uns auf die geistlichen Felder der Gnade gehen, um zu sehen, was du uns übrig lässt, Herr, was du uns geben willst. Es ist nicht wenig. Es ist jeden Morgen neu. Deine Erbarmungen für uns sind nicht zu Ende. Du willst sie uns geben und wir danken dir dafür, dass deine Gnade groß ist. Dass wir Zugang zu dieser Gnade durch deinen Sohn Jesus Christus haben, der für uns starb und der für uns Leben erwirkt hat, Herr. Dir sei dafür die Ehre. Also führe du uns an jeden, wo er in Bitterkeit, in Sünde, in Niedergeschlagenheit ist, neu zu dir, damit du unsere Herzen mit deiner Gnade und deiner Fürsorge ausfüllst, zu deiner Ehre, Herr Jesus. Amen.